13 Mal in Folge der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Haben wir das 1,5 Grad Ziel jetzt schon gerissen? Was ist uns wichtiger, unberührte Landschaft oder Klimaschutz? Brauchen wir mehr Photovoltaik auf Freiflächen? Und wie ökologisch ist eigentlich das Recycling von Klamotten? Darum geht es in unserer heutigen Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Plentinger. Der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus hat Anfang der Woche folgende Meldung veröffentlicht. 13 Monate in Folge waren es jeweils die wärmsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Darüber habe ich mit Florian Imbery vom Deutschen Wetterdienst gesprochen und ihn gefragt, ständig neue Temperaturrekorde, müssen wir uns daran jetzt dauerhaft gewöhnen?
Die letzten 12, 13 Monate waren global gesehen auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Wir hatten noch nie eine Phase, wo in so vielen Monaten, 12, 13 Monate in Folge jeweils der wärmste Monat war.
Ursache ist der Klimawandel, aber nicht nur. Auch der Ausbruch eines Unterwasservulkans im Pazifik, Sahara-Staub und das gerade zu Ende gegangene Wetterphänomen El Niño haben eine Rolle gespielt. Wichtig, es geht um die globale Durchschnittstemperatur. Das heißt nicht, dass es überall eine Hitzeperiode geben muss oder so wie bei uns zwischenzeitlich auch mal kalt und nass sein kann. Der Blick auf Bayern zeigt aber tatsächlich, auch bei uns wird es im Schnitt tendenziell immer wärmer. Das letzte Mal war es in Bayern vor 3 Jahren in einem Monat kühler als im langjährigen Mittel. Besonders Februar und März diesen Jahres stechen da heraus. Der Februar war mehr als 7 Grad wärmer als ein Februar vor 150 Jahren. Sie denken jetzt vielleicht, ja, aber der Frühsommer war doch eher kühl und es hat dauernd geregnet. Dazu sagt der Experte vom Deutschen Wetterdienst.
Gefühlt ist für viele dieses Jahr jetzt nicht unbedingt so ein unglaublich warmes Jahr, aber in den Winter- und Frühjahrsmonaten hatten wir das. Wir hatten alle Monate inklusive Juni zum Teil deutlich wärmer wie die vieljährigen Mittel, was natürlich für viele sehr viel stärker prägend war in diesem ersten Halbjahr. Das waren die kontinuierlichen und zum Teil sehr starken Niederschläge.
Die kommen laut Florian Imbery vor allem durch außergewöhnlich hohe Oberflächentemperaturen in den Ozeanen zustande. Die haben sich durch diese lange Wetterlage aufgewärmt. Dadurch ist mehr Wasser als sonst in die Atmosphäre verdunstet.
Diese bedeuten feuchtere Luft von den Ozeanen, die muss sich dann irgendwo ausregnen. Und das haben wir insbesondere in Mitteleuropa sehr stark zu spüren bekommen.
Laut Copernicus lag die globale Durchschnittstemperatur in den letzten 12 Monaten mehr als 1,6 Grad über den Werten des vorindustriellen Zeitalters im 19. Jahrhundert. Das heißt aber noch nicht, dass das im Pariser Klimaabkommen anvisierte Ziel von möglichst weniger als 1,5 Grad Erwärmung jetzt schon verfehlt ist. Laut Florian Imbery vom Deutschen Wetterdienst bezieht sich die 1,5 Grad Marke nämlich auf einen längerfristigen Zeitraum.
Erst in dem Moment, wo wir 10 oder 20 Jahre im Mittel über 1,5 Grad sind, haben wir genau dieses Ziel gerissen.
Sagt Florian Imbery, Referatsleiter Nationale Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst. Solarenergie ist schon jetzt die wichtigste erneuerbare Stromquelle in Bayern. Doch um die Klimaziele zu erreichen, ist noch ein weiterer Zubau nötig. Im Oberland, also im südlichen Oberbayern zwischen München und den Alpen, engagieren sich Bürger dafür, das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren zu erhöhen. Das hat sich auch die Bürgerstiftung Energiewende Oberland vorgenommen. Almut Gronauer hat sie getroffen.
Hoa, hoa, Kim Olympia. Kriegst du frische Wut, hä? Wir zeigen dir, Schnicki.
Kim?
Die Kühe von Corbinian Hutter sind etwas nervös heute, hier oben in Fendt bei Peißenberg. Dabei dürfen sie raus auf ihre Weide. Die sieht jetzt anders aus, als sie es gewöhnt sind. In 3 Metern Höhe hängen dort 13.000 Solarmodule auf 8,5 Hektar. Die PV-Anlage ist so gebaut, dass der Bauer hier mähen und wirtschaften kann. Die Kühe sollen zwischen den Modulreihen grasen. Aus Sicht des Landwirts ein Vorteil. Denn bei immer mehr Hitzetagen haben sie hier Schatten. Auch die Kühe scheinen das zu realisieren.
Jetzt Olympia, Hortensie, geht's her, Kim.
Und das war unser Vertrauen, dass wir, wenn wir alle vor Ort sind, dass ja jeder bemüht ist, dass das Projekt zum einen hinhaut und für alle fair ist.
450 Bürger von Peißenberg haben den Grund hier für ihre Solarfreianlage gepachtet. Sie haben sich zu einer Energiegenossenschaft zusammengeschlossen. Mit dem Ziel, ihren Teil zur Energiewende vor Ort beizusteuern. 18 Millionen Investitionssumme, 5 Solarfreiflächenanlagen, unendlich zähe Verhandlungen, förderpolitische Schwankungen, schlaflose Nächte liegen hinter ihnen. Einige Landwirte haben sie hier schon gewinnen können mit ihrem Modell, meint Vorstand Stefan Sendl.
Und dadurch, dass die Fläche in der landwirtschaftlichen Nutzung bleibt, konnte sie ja weiter so genutzt werden und man hat nicht diese Verknappungssituation durch die Errichtung von der PV-Anlage.
Doch nicht überall im Oberland läuft der Photovoltaikausbau so erfolgreich. Die Ängste sind groß vor wuchernden Pachtpreisen und einer Verschandelung des Landschaftsbildes. Daher wurde die Bürgerstiftung Energiewende Oberland gegründet. Stefan Drechselmeier ist für sie auf Solarmission und berät 87 Mitgliedsgemeinden zwischen Garmisch, Miesbach und Oberammergau beim Solarausbau.
Von der Geschwindigkeit her, damit wir unsere Klimaziele erreichen, brauchen wir einfach die PV-Anlagen auch auf der Fläche und auch in schönen Landschaften, wie es hier im Oberland halt einfach so ist. Und da habe ich volles Verständnis, wenn jemand sagt, das ist mein Lieblingsspazierweg, den gehe ich schon seit 30 Jahren so und der sollte bitte so bleiben. Aber ich denke auf der anderen Seite, wir müssen gerade was anders machen.
Denn bis jetzt stammt erst etwa die Hälfte des verbrauchten Stromes in der Region und in ganz Bayern aus erneuerbaren Energiequellen. Bis 2040 aber soll Bayern klimaneutral sein. Einer Studie im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zufolge müssten jede Woche nicht nur 3.250 neue Dachanlagen entstehen, sondern auch Freiflächen-PV so groß wie 86 Fußballfelder. Im Oberland wären das 17 Fußballfelder pro Jahr. Nicht alle finden das gut. Die Landschaft könne verspiegelt werden, so die Sorge. Stefan Drechselmeier will das entschärfen. Denn viele Hänge, Weiden und andere Gebiete im Oberland sind ohnehin ausgeschlossen wegen Landschafts- oder Naturschutzes. Auch werde ein Großteil der Flächen hier für Freizeitbedürfnisse verwendet, nämlich für Golfplätze und Pferdekoppeln.
Ich kann nicht von einer Verspiegelung reden, wenn ich auf der anderen Seite 6 oder 7-mal so viel Flächen für andere Sachen ausgebe. Und niemand spricht natürlich von der Vergolfung des Oberlands und stört sich an dem. Das nimmt man halt so hin. Aber wenn eine Energiekrise kommt, dann ist halt wichtig, dass ich halt auch meinen Strommix regional und auch quasi national dann erzeugen kann.
Die Solarenergie sieht eher als Chance, günstigen Strom sicherzustellen und Wertschöpfung in der Region zu erzeugen.
Der Wolf ist nach EU-Recht eine streng geschützte Art. Doch wie weit geht dieser Schutz? Und wie ist er mit dem Schutz von Weidetieren und den wirtschaftlichen Interessen von Schafzüchtern und anderen Tierhaltern abzuwägen? Zu diesen Fragen hat der Europäische Gerichtshof am Donnerstag ein Urteil gefällt. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion berichtet.
Anlass für das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof war ein Wolf aus Österreich. Dieser hatte auf Almen in Tirol viele Schafe gerissen. Die Tiroler Landesregierung genehmigte deshalb den Abschuss des Wolfes. Tierschutz- und Umweltorganisationen waren damit nicht einverstanden und klagten. Das zuständige Tiroler Gericht legte dann grundsätzliche Fragen zum Wolfsschutz dem Europäischen Gerichtshof vor. Der EuGH sagt nun, dass das Wolfsjagdverbot in Österreich gültig sei. Darüber hinaus stellt der EuGH Grundsätze auf, die für die ganze EU wichtig sind. Erstens, wirtschaftliche Schäden für Nutztierhalter rechtfertigen keinen Wolfsabschuss, wenn nicht ganz klar ist, welcher Wolf Tiere gerissen hat. Zweitens, der Abschuss von Wölfen muss die absolute Ausnahme bleiben. Erstmal müssen alle Schutzmaßnahmen für Schafe und andere Nutztiere ausgeschöpft werden, wie Zäune und Schutzhunde. Und hohe Kosten für den Herdenschutz allein rechtfertigen keinen Abschuss. Bevor Wölfe getötet werden, sei es vorrangig, dass die EU-Staaten Geld zur Verfügung stellen, um die Herden zu schützen.
Das neue Tierschutzgesetz ist derzeit auf dem Weg durch die politischen Instanzen. Vieles wird sich ändern, zum Beispiel soll die Anbindehaltung für Kühe abgeschafft werden. Es gibt aber noch mehr Änderungen für Landwirte. So sollen sie künftig Ferkel, die die ersten Tage nicht überleben, kennzeichnen müssen, möglicherweise mit Ohrmarken. Es geht um schätzungsweise über 6,5 Millionen tote Ferkel pro Jahr in Deutschland. Birgit Fürst war in Kipfenberg bei Eichstätt bei einem Landwirt mit vielen Schweinen.
Es geht fast wie am Fließband im Abferkelstall von Landwirt Georg Schmidt. 15 Sauen haben am gleichen Tag Geburtstermin. Das stimmt er zeitlich so ab bei der Besamung, damit er dabei sein kann, wenn jede Sau innerhalb von ein paar Stunden etwa 15 Ferkel zur Welt bringt.
Ich will natürlich, dass viele überleben und da ist natürlich die Betreuung sehr wichtig rund um die Geburt.
Diese Betreuung ist laut Studien sogar das Wichtigste, damit möglichst viele Ferkel überleben. Der Landwirt kann eingreifen und Geburtshilfe leisten, wenn zum Beispiel ein Ferkel im Geburtskanal quer liegt. Trotzdem sterben im Schnitt 12% der Ferkel in Deutschland. Vor oder während der Geburt oder als sogenannte Saugferkel, also bevor sie nach 3 bis 4 Wochen von der Mutter getrennt werden. Bei Georg Schmidt sind es 10%. Auf manchen Betrieben sind es sogar 15% tote Ferkel. Und tatsächlich liegt da ein lebloses, sehr kleines Tier hinter der Sau.
Das ist totgeboren. Die Kopfform zeigt eh, dass es nicht richtig ausgebildet ist. Das ist ein sehr großer Wurf. Es sind einfach zu viele in Nährstoffversorgung, Platz, mehrere Faktoren drin.
Im übernächsten Abteil schaut ein Köpfchen unter dem Rücken einer Sau hervor. Blut ist aus dem kleinen Maul gelaufen. Ein Ferkel erdrückt von seiner Mutter. Die Ferkel suchen gleich nach der Geburt nach den Zitzen und wuseln unter der Sau herum, wenn sie aufsteht und sich umdrehen will. Wer beim Hinlegen unter ihr ist, hat keine Chance. Alltag in der Schweinehaltung. Bisher musste der Landwirt tote Ferkel intern dokumentieren. Laut neuem Tierschutzgesetz muss er sie künftig kennzeichnen. Ob mit Ohrmarken, Klammern oder durch Tätowierung, ist noch unklar. Ärgerlich, findet Schweinezüchter Georg Schmidt das.
Was mich am meisten stört, ist, dass wir Landwirte da wieder unter Generalverdacht gestellt werden. Wir halten uns ja eigentlich an Gesetze und Vorschriften, müssen das aber auch ständig beweisen, auf irgendeine Art.
Tote Ferkel landen zusammen mit den Nachgeburten in einer grünen Tonne. Die Tierkörperbeseitigungsanstalt holt die Tonne einmal pro Woche ab. Wenn dort besonders viele tote Ferkel auffallen, kann man künftig anhand der Kennzeichnung nachvollziehen, von welchem Betrieb sie kommen. Man kann nach den Gründen suchen und beispielsweise einem überforderten Landwirt Hilfe anbieten. Tierschützer finden das sinnvoll. Georg Schmidt sagt:
Realitätsfremd für mich, dass da an der Tierkörperbeseitigungsanstalt jemand aus Gewusel von Nachgeburten, toten Ferkeln, das teilweise bis zu einer Woche in der Tonne vielleicht lag, da jemand Tiere rauszieht und irgendwas feststellen kann.
Geht es nach den Schweinehaltern, ist eine Kennzeichnungspflicht für verendete Ferkel überflüssig und verursacht nur Kosten und Bürokratie. Die Tierschutzverbände dagegen wollen die Rückverfolgbarkeit toter Ferkel zum Betrieb für mehr Tierwohl.
Eier, Fleisch, Gemüse, viele Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert darauf, dass das, was bei ihnen auf den Tisch kommt, Bioqualität hat und aus der Region kommt. Bio und regional, das sind zwei wesentliche Stichworte für die sogenannten Ökomodellregionen. Sie werden vom Freistaat gefördert. Es geht darum, mehr Bio auf den Weg zu bringen und den ländlichen Raum zukunftsfit zu machen. Frage an meine Kollegin Jantuschinski. Warum kann es sich denn für Kommunen, Städte, Landkreise lohnen, sich als Ökomodellregion zu bewerben?
Also zum einen natürlich mehr Biodiversität, mehr Boden, Klima und Wasserschutz und natürlich ja, ein gewisses positives Image, ein Mehrwert für den Tourismus. Man kann damit werben, dass man Ökomodellregion ist. Auch das spielt sicher eine Rolle. Die Ökomodellregionen, die gibt es jetzt in Bayern seit genau 10 Jahren. Die erste Ökomodellregion war Waginger See-Rupertiwinkel. Mittlerweile gibt es insgesamt 35 im Freistaat. Ja, das Ziel war, die Ökoanbaufläche zu steigern, Landwirte zu motivieren, von konventionell auf Bio umzustellen. Es geht natürlich auch um Verarbeitung, um Vermarktung. Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben.
Was müssen Ökomodellregionen andererseits auch sozusagen leisten oder bieten?
Also zunächst mal müssen alle an einem Strang ziehen. Also für die Gemeinden, die da mitmachen wollen, braucht es willige Bürgermeisterinnen, Gemeinderäte. Ein positives Beispiel ist die Ökomodellregion Mühldorfer Land. Da haben 2 Gemeinden angefangen, Buchbach und Schwindeck, und mittlerweile ist der ganze Landkreis dabei. Da gibt es etwa den Tagwerk-Förderverein, der das alles vorantreibt. Und mittlerweile ist diese Modellregion führend im Bereich der Bioverarbeitung. Also zum Beispiel die Draxmühle in Recht-Mehring. Da werden von rund 40 Biolandwirten in der Region 10 verschiedene Getreidearten verarbeitet, so wie Emmer, Einkorn oder auch der Champagnerroggen.
Ökomodellregion zu sein, das strahlt aus in viele Lebensbereiche, von Erlebnistagen bis hin zu Podcasts. Das heißt, alle in der Region können profitieren?
Ja, es können alle profitieren und es gibt ja auch viele Erfolgsmodelle. Also ein schönes Beispiel, das sind die Bruderochsen aus der Ökomodellregion Paartal. Dort werden männliche Kälber gemästet in einer Biometzgerei, geschlachtet. Und ein Kunde von denen ist die Audi-Kantine in Ingolstadt. Da gibt es dann alle 6 Wochen Tage, an denen nur dieses Fleisch angeboten wird. Allerdings gehört zu dem ganzen Konzept schon auch dazu, wenn man ganz ehrlich ist, diese Ökomodellregionen, die sind ein Baustein des ganzen Landesprogramms Regio Bio. Das Ziel ist ja, dass bis 2030 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern öko sind. Und da muss man sagen, sind wir einfach noch weit entfernt davon. Nächstes Jahr wäre das Ziel eigentlich 20% gewesen. Zurzeit sind es gerade mal 13,6%. Die Ministerin, die Zuständige, Michaela Kanniber, die hat diese Woche eingeräumt, da ist schon noch Luft nach oben, da hat sie recht. Klar ist, man kann die Verbraucher nicht zwingen, Bio zu kaufen. Und wenn halt die Nachfrage nicht da ist, dann hilft auch die schönste Ökomodellregion nichts.
Jan Tyszynski mit Informationen zu den Ökomodellregionen in Bayern. Im Durchschnitt kaufen Menschen in Deutschland 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Die brauchen Platz im Schrank, dafür landen alte Kleider in Containern, auf Kleidertauschpartys oder auch im Restmüll. In Altkleidercontainern allein fallen jährlich 15 Kilo pro Kopf an. Doch was geschieht mit unserer Garderobe, nachdem wir sie in den Container gestopft haben? Marie Kermer berichtet.
Helmut Huber wühlt in einem Plastiksack voller Anziehsachen. Er leitet die Gebrauchtwaren- und Wertstoffabteilung vom Roten Kreuz in Nürnberg. Seit einem halben Jahrhundert beschäftigt ihn, wie alten Gegenständen ein neues Leben geschenkt werden kann. Auch heute sortiert er wieder Altkleider. Neben ihm türmt sich bereits ein immenser Haufen aus Hosen, Kleidern, Pullovern und T-Shirts, kunterbunt durchmischt.
So, hier sind wir jetzt zuerst einmal in der Sortierung. Die Kleider, die von den Kleidercontainern dann da reinkommt, werden hier für unseren Laden nachgeschaut.
Auf einem Sortiertisch stapeln sich Anziehsachen aus Altkleidercontainern. Doch das ist nur ein geringer Teil von dem, was zuvor im Container gelandet ist. Alles kann das Rote Kreuz nicht verwenden.
Von der Gesamtmenge, die in Nürnberg in die Kleidercontainer hineingelegt wird, nehmen wir ungefähr 20% zu uns hier in die Sortierung. Und von diesen 20%, die wir uns da reinholen, nehmen wir dann ungefähr 5% raus, wo wir für unseren Laden noch brauchen.
Die 5% nennt Huber die Cremeware. Es sind die schönsten Kleidungsstücke. Sie eignen sich für den Gebrauchtwarenladen des Roten Kreuzes. Zunächst muss Huber alle Altkleider auf Mängel prüfen. Er begutachtet ein Kindertrikot.
Optisch erst einmal in Ordnung, es ist nichts verwaschen. Auf die Schnelle finden wir keine Löcher, die Nähte sind in Ordnung. Das Ganze schauen wir von der Rückseite noch einmal an. Auf die Schnelle findet man auch nichts. Dann die Ärmel, die sind noch nicht ausgefranst. Es kommt dann eben wieder auf den Haufen, wo dann später noch einmal in Ruhe nachgeschaut wird.
Findet Huber Löcher, Flecken und andere Makel, schmeißt er die Sachen in eine Plastiktonne. Die beschädigten Kleidungsstücke werden zu einem externen Sortierbetrieb verfrachtet. Wie auch der Großteil der Ware aus den Containern.
Da ist schon die Faser ein bisschen kaputt. Das ist etwas, wo wir bei uns im Laden dann nicht haben wollen. Wenn die Gefahr schon groß ist, dass das Ding bald kaputt geht, dann können es wir für uns nicht verwenden.
Über 100 Kriterien gibt es im Sortierbetrieb. Warm oder luftig, für Männer oder Frauen. So sortiert werden die Klamotten dann weiterverkauft. Laut Huber bleibt nur knapp ein Zehntel davon in Europa. Der Rest wird nach Afrika, Asien oder in den Nahen Osten verschifft. Sind die Kleidungsstücke nicht mehr dafür geeignet, können Putzlappen oder Malervlies daraus entstehen. Auch Christy Jansen van Havikhorst ist entschlossen, alten Klamotten eine neue Chance zu geben. Sie engagiert sich seit 13 Jahren bei Oxfam. An einem Montagnachmittag empfängt sie Kleiderspenden in einem Kleidergeschäft in München.
Wir haben gerade eine Spende bekommen. Als erstes schauen wir das kurz und schnell durch und nehmen das an, was wir hier in unserem Shop bewerten können.
Sie muss die Kleidungsstücke rasch prüfen, denn die Spenderin wartet vor der Tür. Was nicht im Laden verkauft werden kann, gibt Jansen van Havikhorst danach an sie zurück.
Als erstes schaue ich, was die Spenderin uns gebracht hat, ob es sauber ist und ordentlich, nicht so zerknittert. Was ganz wichtig ist, ist, wie es riecht. Also wenn es nach Tabak, Nikotin oder Schweiß riecht, dann können wir diese Spende natürlich nicht weiterverwenden.
Sauberkeit und Geruch sind wichtig. Jansen van Havikhorst kann im Laden nicht waschen. Die Spende scheint in Ordnung zu sein. Sie gibt der Spenderin nur eine leere Tüte zurück. Oft wundert sie sich, wie viele ungetragene Sachen unter den Kleiderspenden sind.
Oft ist es sogar mit Preisschild dran. Und das zeigt einfach, wie viel Überfluss wir in unserer Gesellschaft haben.
Jansen van Havikhorst hat gleich Zeit, Klamotten für den Laden zu bepreisen. Der Preis hängt von der Marke und der Art des Kleidungsstücks ab. Auf dem Etikett verzeichnet sie auch die Woche im Jahr. Denn die Kleidungsstücke hängen nur 14 Tage im Laden. Besonders schöne Stücke auch mal etwas länger. Aber was geschieht mit Sachen, die nicht verkauft werden? Oxfam übergibt die Ware an andere Secondhand-Boutiquen, soziale Einrichtungen oder Weiterverwerter. Aber die meisten Abnehmer können aus Altkleidern nur Produkte niedrigerer Qualität herstellen. Echtes Textilrecycling, bei dem aus einem alten T-Shirt ein neues entsteht, ist sehr selten. Tatsächlich wird nur 1% der Klamotten weltweit recycelt, der Rest verbrannt oder deponiert. Das Zerkleinern ist ein Problem, sagt Altkleiderexperte Huber.
Durch dieses Reisen wird die Faser einfach zu kurz und damit habe ich nicht mehr die Stabilität und die Haltbarkeit, die einfach ein normaler Faden braucht.
Also wie lassen sich solche Probleme überwinden? Daran arbeitet das Recycling-Atelier in Augsburg. Hier versuchen Forschende der Technischen Hochschule gemeinsam mit dem Institut für Textiltechnik Altkleider zu recyceln. Stefan Schlichter koordiniert das Atelier. Er erklärt, wie sich Qualitätsverluste beim Recycling verhindern lassen können.
Wenn ich aus einem T-Shirt ein T-Shirt machen würde, ist das schwer, weil die Qualität leidet. Ich könnte aber aus einem Hemdenstoff ein super T-Shirt machen, weil das ein höherwertiges Garn ist.
Mit solchen Ansätzen experimentiert das Recycling-Atelier. Hier wird der Prozess vom Sortieren bis zum fertigen Garn betrachtet. Das Ganze geschieht als Modellfabrik im Kleinen, soll aber für große Betriebe anwendbar sein. Besonders wichtig ist die Maschine, die aus Stoffstücken Fasern walzt.
Ziel der Maschine ist ja, die Gewebe oder Gestrickstücke in Fasern aufzulösen. Ideal sind diese Partien, da sind die Fasern bis zur Einzelfaser aufgelöst.
Für mehr Stabilität mengt das Atelier frisches Material hinzu. In diesem Fall 35% Polyester. Aus der Mischung spinnt eine weitere Maschine ein Garn.
Die Walzen werden immer schneller, bis es so fein ist, wie man das Garn haben will. Und da muss man es aber noch drehen, weil sonst hält es nicht, hat es keine Festigkeit.
Und fertig ist das Garn aus 65% recycelten Altkleidern. Daraus lässt sich zum Beispiel ein neuer Pullover stricken. Bislang gibt es kaum Betriebe, die Altkleider recyceln. Doch sieht Schlichter hier ein enormes Potenzial.
Deutschland ist ein Land, was riesige Mengen an Rohstoff hat, Alttextilien, gutes Know-how. Wir haben wie viele Textilinstitute. Wir sprechen über mehrere tausend Arbeitsplätze, die hier entstehen können.
Trotzdem sollten alte Kleider möglichst lange wiederverwendet werden, sagt Schlichter.
Auch Recycling bedeutet ja wieder, Ressourcen reinzustecken in Form von Energie, von neuem Färben, von Wasser. Das heißt, ein verantwortlicher Umgang mit Ressourcen ist, dass man am Anfang der Kette anfängt, nämlich bei dem Verbrauch. Und wir müssen uns sicherlich auch fragen, ob wirklich die Vielfalt und Menge an Textilien notwendig ist.
Es ist also immer umweltfreundlicher, weniger neue Anziehsachen zu kaufen und diese lange zu tragen.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.